So, einen wunderschönen guten Tag, Geschwister. Auch ein herzliches Willkommen an unsere Gäste. Haben wir Freunde? Und ich meine hiermit nicht einfach Bekannte, sondern ich meine wirkliche Freunde. Friedrich Schiller erzählt in seiner Bürgschaft von einer solchen Freundschaft, bei der einer bereit ist, für den anderen zu sterben. Meine Tochter hatte vor kurzem die Klassiker in der Schule. Und da kam mir dann auch nochmal die Bürgschaft in Erinnerung. Und ich weiß nicht, ob Sie sie als junger Mensch gelesen haben oder lesen mussten, auswendig lernen mussten möglicherweise. Ich werde hier kurz raus zitieren. Ich werde nicht die gesamte Bürgschaft lesen, das würde etwas den Rahmen sprengen. Aber fangen wir einmal an. Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich Damon, den Dolche im Gewande. Ihn schlugen die Häscher in Bande. Was wollest du mit dem Dolche, sprich? Entgegnet ihm finster der Wüterich. Die Stadt von Tyrannen befreien, das sollst du am Kreuze bereuen. Ich bin, spricht jener, zu sterben bereit und bitte nicht um mein Leben. Doch willst du Gnade mir geben, ich flehe dich um 3 Tage Zeit, bis ich die Schwester dem Gatten gefreit. Ich lasse den Freund dir als Bürgen. Ihn magst du, entrinn ich, erwürgen. Da lächelt der König mit arger List und spricht nach kurzem Bedenken, 3 Tage, die will ich dir schenken. Doch wisse, wenn verstrichen die Frist, ehe du zurück mir gegeben bist, so muss er statt deiner erblassen, doch die Strafe ist dir erlassen. Und er kommt zum Freunde, der König gebeut, dass ich am Kreuz mit dem Leben bezahle das frevelnde Streben. Doch will er mir gönnen 3 Tage Zeit, bis ich die Schwester dem Gatten gefreit, so bleib du dem König zum Pfande, bis ich komme, zu lösen die Bande. Und schweigend umarmt ihn der treue Freund und liefert sich aus dem Tyrannen. Der andere zieht von dannen. Und dann zieht dieser andere, hier unterbreche ich dann das Zitat, dann zieht der andere von dannen und die 3-Tages-Frist droht zu verstreichen. Und auf dem Rückweg wieder, um den Band zu lösen, dann kommt er halt unter die Räuber und Brücken stürzen ein. Auf jeden Fall droht die Zeit so zu verstreichen, dass der Freund für ihn tatsächlich diese Bürgschaft übernehmen muss und sterben muss. Und dann geht es weiter. Zurück, du rettest den Freund nicht mehr, so rette das eigene Leben. Den Tod erleidet er eben. Von Stunde zu Stunde gewahrt er mit hoffender Seele der Wiederkehr. Ihm konnte den mutigen Glauben der Hohn des Tyrannen nicht rauben. Und dann weiter. Und die Sonne geht unter, da steht er am Tor und sieht das Kreuz schon erhöht, das die Menge gaffend umsteht. An dem Seile schon zieht man den Freund empor, da zertrennt er gewaltig den dichten Chor. Mich, Henker, ruft er, erwürget, da bin ich, für den er gebürget. Und erstaunet ergreift das Volk umher, in den Armen liegen sich beide und weinen vor Schmerzen und Freude. Da sieht man kein Auge Tränen leer, und zum Könige bringt man die Wunder mehr. Der fühlt ein menschliches Rühren, lässt schnell vor den Thron sie führen und blicket sie lange verwundert an. Darauf spricht er, es ist euch gelungen, ihr habt das Herz mir bezwungen, und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn, so nehmet mich zum Genossen an. Ich sei, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte. Ich denke, eine sehr wunderschöne Erzählung von Schiller. Und wir lesen vielleicht auch eine solche Geschichte beziehungsweise einen solchen Hinweis hierzu in Johannes 15, in Vers 13. Und hier zitiere ich, ohne die Stelle aufzuschlagen, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Christus, Geschwister, ist für uns gestorben. Er hat Johannes 15, Vers 13 wörtlich genommen. Sind wir Freunde Christi? Wen bezeichnet Christus als seinen Freund? In Johannes 15, Vers 14 sagt er, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Geschwister, wenn andere unsere Beziehung zu Gott sehen und das erleben, wie eng unsere Freundschaft mit unserem Schöpfer ist, eines jeden Einzelnen persönlich, sagen andere dann auch oder wollen andere möglicherweise auch mit Inbrunst sagen, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde zu sein, der Dritte? Ist das nicht eine fantastische Sache, wenn man eine solche Beziehung zu Gott hat, dass andere davon so inspiriert sind und mitgerissen sind, zu sagen, jawohl, eine solche Beziehung, die möchte ich auch haben. Eine wunderbare Sache. Wir lesen in Daniel 3 die Geschichte von den Männern im Feuerofen. Wenn wir kurz aufschlagen in Daniel 3, Daniel und Kapitel 3, und wir lesen hier von König Nebukadnezar, der ein Bild machen ließ. Und es geht jetzt eben darum, dann eben, dass dann halt er sagte, das sollte eben angebetet werden. Wir steigen hier in diese Geschichte ein, weil er steht jetzt davor, dann diese drei Freunde sollen in den Feuerofen geworfen werden. Und wir lesen hier, wir fangen an hier in Vers 18. Und wenn er es nicht tun will, so sollst, also wenn Gott sie nicht erretten will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren, das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Da wurde Nebukadnezar voll Grimm und der Ausdruck seines Gesichtes veränderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego. Und er befahl, man solle den Ofen 7-mal heißer machen, als man sonst zu tun pflegte. Und dann weiter in Vers 23. Aber die drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen hinab in den glühenden Ofen, gebunden wie sie waren. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten zum König und sprachen, ja, König. Er antwortete und sprach, ich sehe aber vier frei im Feuer umhergehen, und sie sind unversehrt, und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Und Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Ofens und sprach, Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, tretet heraus und kommt her. Da traten Schadrach, Meschach und Abednego heraus aus dem Feuer. Und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können und ihr Haupthaar nicht versengt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Da fing Nebukadnezar an und sprach, gelobt sei der Gott Schadrach, Meschachs und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und des Königs Gebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben. Denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot, wer unter allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen von Gott, den Gott Schadrach, Meschach und Abednego lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Ich denke auch mal, eine fantastische Geschichte, die uns Mut machen kann, auch unsere Beziehung zu Gott zu festigen, sodass auch andere sehen, jawohl, eine fantastische Beziehung, das lohnt sich wirklich, das möchte ich auch. Ein fantastisches Beispiel. Aber da kommen wir zu der Frage, wie können wir denn unsere Freundschaft zu unserem Schöpfergott festigen? Denken wir kurz nach. Was wäre eine Freundschaft ohne einen Gedankenaustausch? Wäre das eine Freundschaft? Keinen Kontakt zu der anderen Person zu haben? Kein Gespräch? Kein Brief? Heute würde man vielleicht sagen, keine E-Mail. Wäre so der Aufbau oder der Erhalt einer Freundschaft möglich? Ist es nicht so, Geschwister, dass man sich nach längerer Zeit ohne Kontakt irgendwie fremd wird? Denken Sie mal vielleicht an Ihre Schulzeit zurück, den besten Freund oder die beste Freundin, die Sie damals hatten. Wenn Jahre ins Land gehen und man sieht sich wieder auf Klassentreffen, ist es dann so, dass sofort der Dreh wieder da ist? Oder muss man erstmal wieder so ein bisschen warm werden? Meinen Kindern kenne ich das oder erlebt man es auch häufig, wenn man so Urlaubsbekanntschaften hatte. Im Urlaub die dicksten Freundschaften haben alles zusammen gemacht und dann geht so ein halbes Jahr ins Land, man hat sich nicht gesehen. Dann kommt man wieder zusammen und erstmal braucht es eine gewisse Zeit, bis da wieder diese Beziehung aufgebaut wird, bis wieder die Nähe und diese Wärme und die Vertrautheit da ist. Aber welches Werkzeug haben wir, um unsere Freundschaft mit Gott zu intensivieren? Welches Werkzeug können wir nutzen? Und Geschwister, wir kennen dieses Werkzeug, alle. Ich denke, wir wenden es auch alle an. Aber wie effektiv tun wir dies? Dieses Werkzeug, das wir heute besprechen wollen, ist das Gebet. Wenn wir das Gebet besprechen, stellen wir uns wieder eine weitere Frage, die da heißt, was ist das Gebet überhaupt? Nun, Geschwister, das Gebet ist eben der besagte Gedankenaustausch, das Gespräch mit Gott. Und zwar ein solches Gespräch, mit einem anderen, mit einer anderen Person, die man ernst nimmt. Christus sprach über das mit Gott, was ihm am Herzen lag. Ganz kurz ein Vers in Johannes 17. in Johannes 17 und dort lesen wir nur den Vers 1. Und das ist hier das hohe priesterliche Gebet. Wir werden es bald wieder lesen. So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn. In Johannes 17, Vers 1, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Und dann, wer mag, darf es gerne zu Hause weiterlesen. Aber Christus bespricht mit Gott seine Angelegenheiten, so als spräche er mit einer Person, die ihm direkt gegenüber sitzt. Ich denke, das können wir auch tun. 2. Samuel nun. 2. Samuel und in Kapitel 7 lesen wir. 2. Samuel 7 und wir beginnen in Vers 18, wo es heißt: Kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach. Das hier ein Gebet jetzt Davids mit Gott. Wer bin ich, Herr, Herr? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Aber nun hast du das noch für zu wenig gehalten, Herr, Herr, und hast dem Hause deines Knechtes sogar für die ferne Zukunft Zusagen gegeben, und das nach Menschenweise, Herr, Herr. Und was soll David noch mehr reden mit dir? Du kennst ja deinen Knecht, Herr, Herr, um deines Wortes willen, und nach deinem Herzen hast du alle diese großen Dinge getan, und sie deinem Knechte kundzutun. David spricht hier mit Gott, wie er mit einem Menschen spricht, den er sehr respektiert. Und wie können wir das? In Johannes 4. Johannes 4, und wir lesen in Vers 24. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott ist keine Person, die wir sehen, die uns direkt gegenüber sitzt. Aber dennoch haben wir durch den Geist Gottes die Möglichkeit, auf einer Ebene mit Gott zu kommunizieren, sodass sie auf einer Ebene stattfindet, wo wir direkten Kontakt zu Gott haben. Sozusagen eine Standleitung. Ja, wir haben eine Standleitung zu Gott. Wir können jederzeit, kostenlos sogar, ist egal wie lange Sie sprechen, zu Gott Kontakt aufnehmen. Ja, das Gebet ist eine Privataudienz bei Gott, dem mächtigsten und höchsten Wesen des Universums. Und wenn wir so das Gebet sehen, Geschwister, überlegen wir kurz, wenn wir die Gelegenheit hätten, mit, sagen wir, Gerhard Schröder oder auch Herrn Köhler zu sprechen, wie würden wir ein solches Gespräch aufziehen? Würden wir dann abschweifen? Würden wir dann über Dinge sprechen, wo wir von vornherein das Gefühl haben, das interessiert ihn überhaupt nicht? Oder wir fangen ein Thema an und reden nach kurzer Zeit von was ganz anderem. Ein Gebet ist eine Privataudienz. Direkt Kontakt zu unserem Schöpfer. Und ich denke, auch dabei hat man eine große Verantwortung, wenn man dort vor unserem Schöpfer erscheint und mit ihm Dinge bespricht. Offenbarung 8 und Verse 3 bis 4. Wie beschreibt die Bibel auch Gebete? Offenbarung 8 und in Vers 3. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen vor der Hand des Engels hinauf vor Gott. Die Bibel vergleicht ein Gebet mit einem Räucherwerk, das vor Gott gebracht wird. Bedenken wir auch, Geschwister, und das ist, denke ich, eine große Hoffnung für uns, dass das Gebet ein Gespräch ist mit Gott und wir sicher sein können, dass Gott uns zuhört. Und das ist eine wunderbare Sache. Aber, wie man vielleicht meinen möchte, ja Moment, wenn es ein Gespräch ist und ich jetzt erzähle meine Dinge, ich spreche über andere Teile und dann ist das nicht etwas komisch? Wie wäre das, wenn Sie mit einem Freund sprechen und Sie erzählen nur? Ein Monolog. Permanent sind Sie dabei zu reden und es kommt nichts zurück. Also, wenn wir sagen, das Gebet ist ein Gespräch mit Gott, dann können wir davon ausgehen, dass es eine Zweibahnstraße ist. Das heißt, wir teilen Gott unsere Gedanken mit. Und auf dem Rückwärtsweg, auf dem Rückkanal, teilt Gott seine Gedanken und seinen Willen auch uns mit. Und wie tut er das? Und ich denke mal, wir haben ein Buch vorliegen, bezeichnet als die Bibel, in dem Gott seine Gedanken zusammenfasst. Das Handbuch für uns Menschen. Das heißt, durch Bibelstudium ist dieser Rückkanal geschaltet, wo wir auf der einen Seite zu Gott sprechen, auf der anderen Seite spricht Gott durch die Bibel zu uns. Durch Predigten, durch Literatur, durch Meditation, aber auch und nicht selten durch andere Menschen. Und ein solches Beispiel, wo Gott durch andere Menschen zurückgesprochen hat, finden wir in 2. Samuel. Wenn wir das kurz aufschlagen wollen. 2. Samuel und in Kapitel 16. 2. Samuel 16 und wir fangen an in Vers 5. Wir lesen die Verse 5 bis 10. Als aber der König David nach Bahurim kam, siehe, da kam ein Mann von dort heraus vom Geschlecht des Hauses Saul, der hieß Shimi, der Sohn Geras, der kam heraus und fluchte und warf mit Steinen nach David und allen Großen des König Davids, obwohl das ganze Kriegsvolk und alle seine Helden zu seiner Rechten und Linken waren. So aber rief Shimi, als er fluchte: Hinaus, hinaus, du Bluthund, du ruchloser Mann! Der Herr hat über dich gebracht alles Blut des Hauses Sauls, an dessen Stadt du König geworden bist. Jetzt hat der Herr das Königtum gegeben in die Hand deines Sohnes Absalom. Und siehe, nun steckst du in deinem Unglück, denn du bist ein Bluthund. Und jetzt hören wir mal, wie reagieren denn die Gefolgsleute von David auf diese Beschimpfungen? In Vers 9. Aber Abishai, der Sohn der Zeruja, sprach zu dem König: Sollte dieser tote Hund meinem Herrn, dem König, fluchen dürfen? Ich will hingehen und ihm den Kopf abhauen. Vielleicht nicht ganz so drastisch, aber ist das nicht manchmal auch eine Reaktion, die wir haben, wenn andere Personen zu uns kommen und uns eine Mitteilung machen, die uns nicht ganz so passt? Wie reagierte David? Der König sprach: Ihr Söhne der Zeruja, was habe ich mit euch zu schaffen? Lasst ihn fluchen, denn der Herr hat ihm geboten, fluche David. Wer darf dann sagen, warum tust du das? Also manchmal antwortet Gott auch durch Menschen. Und früher tat er das sehr häufig auch durch die Propheten. Aber kommen wir nun zur nächsten Frage, nachdem wir behandelt haben, was das Gebet ist. Fragen wir uns, warum sollen wir beten? Warum sollen wir beten? Braucht Gott unsere Gebete? Beten wir, um Gott einen Gefallen zu tun? Ist es nicht so, Geschwister, dass Gott weiß, was wir benötigen? Sogar die Bibel sagt das in Matthäus 6. Matthäus 6 und in Vers 8 lesen wir. Matthäus 6 und in Vers 8. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Ja, was dann? Wenn doch Gott schon alles weiß, wozu dann beten? Was ist denn das für ein Gespräch? Wenn der andere sowieso alles weiß, soll ich das alles nochmal erzählen? Muss doch nicht, oder? Warum beten? Warum betete Jesus Christus? Jesus Christus suchte die Nähe zu Gott, um Kraft zu schöpfen, seinen Auftrag zu erfüllen. Er zapfte sozusagen die Kraft des Allmächtigen an, indem er sich bewusst Gott näherte. In Lukas 6 und in Vers 12. Lukas 6 und in Vers 12 lesen wir: Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, zu beten. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Er tankte Kraft. Er holte sich an der Stelle die nötige Inspiration, die nötige Ermutigung, seinen Auftrag zu erfüllen. Geschwister, durch Gebete werden wir gestärkt. Wir brauchen die Gebete. Wir brauchen den Kontakt zu Gott. Bedenken wir, dass Gott nicht uns braucht, sondern wir ihn. Lukas 21 und Vers 36. Lukas 21 und dann in Vers 36. So seid allezeit wach und betet. Warum? Dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Stark werden, zu entfliehen. Das Mittel, das Gott uns empfiehlt und hier dringendst an die Hand gibt, ist das Gebet. Lukas 22, ein paar Verse weiter und in Vers 40. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallet. Durch das Gebet zeigen wir Gott, dass wir ihn als unseren Schöpfer und Ratgeber anerkennen. Wir zeigen Interesse für die Dinge, die Gott interessieren. Und Geschwister, Gebete haben eine immense Kraft. Eine solche Kraft, dass sie sogar die Entscheidung Gottes beeinflussen können. Sie kennen vielleicht aus der Werbung, ich denke, Provinzial, glaube ich, ist es, ich weiß es nicht genau, diese Werbung aus dem Fernsehen: Wir machen den Weg frei. Wenn dann plötzlich dann über den Abgrund man sieht, wie kann es da weitergehen, und plötzlich aus dem Nichts eine Brücke gebaut wird, man hat die Möglichkeit weiterzukommen. Geschwister, nicht die Provinzial. Das Gebet macht den Weg frei. Schauen wir uns kurz in Jakobus 5 eine Stelle an. In Jakobus 5 und in Vers 16. Jakobus 5 und in Vers 16, wo es heißt: Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. 2. Mose 32. 2. Mose 32. Hier ein Beispiel dafür, für die Macht des Gebetes, dass Gebete in der Lage sind, Gott umzustimmen, wenn man so möchte. 2. Mose 32 und wir lesen die Verse 9 bis 14. Wir fangen an in Vers 9. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich zu einem großen Volk machen. Eigentlich für Mose an der Stelle eine schmeichelnde Sache, denn er sagt auch: Okay, das Volk, vergiss es, wird erledigt, und ich, meine Nachkommen, werden zu einem großen Volk. Hört sich erstmal ja nicht schlecht an. Wie antwortete Mose? Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, in Vers 11 und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilgte sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Jakob, Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Und dann hier in Vers 14 das Ergebnis dieses Gebetes: Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Das ist nicht fantastisch und ermutigend? Für auch uns Geschwister. Sie mögen sagen: Ja, ich bin nicht Mose. Aber Geschwister, ist es nicht so, dass auch wir zu den Kindern Gottes gerechnet werden? Haben nicht auch wir diesen Zugang, wie Mose ihn hatte, zu Gott? Können wir nicht auch in ihm Geist und in der Wahrheit anbeten, ihn anflehen? Und wir kommen später dazu, wenn wir bedenken, wie Mose das tat, in welcher Einstellung er das tat, wie er argumentiert hat. Doch dazu später mehr. Durch das Gebet zeigen wir Gott nämlich, dass wir ihn als unseren Schöpfer anerkennen. Und so sollen wir beten. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Noch eine andere Art in Lukas 18. Lukas 18. Und dort lesen wir die Verse 1 bis 8. Lukas 18 und in Vers 1. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Also direkt in der Einführung dieses Gleichnisses wird der Sinn und Zweck dieses Gleichnisses beschrieben. Darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Hier also eine Ermahnung für uns, eine Ermutigung für uns, warum wir an der Stelle beten sollen. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte erst bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Ist das nicht auch eine fantastische Sache für uns? Die Witwe bat mit Ausdauer. Und ich denke mal, das ist auch ein gutes Beispiel für uns an der Stelle. Und auch eine Ermutigung für all diejenigen, die sagen, ja, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt? Möglicherweise intellektuell, finanziell, vielleicht durch Behinderungen auf die eine oder andere Art und Weise. Wie kann ich dienen? Hier, das ist das Mittel, das jeder von uns hat. Selbst Stumme können beten und damit ein großes Werk tun. Wie sollen wir denn beten? Zunächst einmal die Frage, wie häufig sollen wir beten? Wir lesen in Daniel 6 und in Vers 14. Daniel 6 und in Vers 14. Sie antworteten und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, denn er betet dreimal am Tag. Ist das nun eine Verpflichtung für uns, dreimal am Tag zu beten? Müssen wir dreimal am Tag beten? Nein, keineswegs. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Nein, aber ich denke auch, dass dies ein Beispiel ist. Daniel hat dreimal am Tag gebetet und zumindest können wir diesen Hinweis aufnehmen und ihn auch in unserem Leben praktizieren. Ich dagegen sage, dass einmal Beten am Tag vollkommen reicht. Also, einmal am Tag reicht vollkommen. Vom Aufwachen bis zum Einschlafen. Einmal. Die ganze Zeit. Wie meine ich das? Meine ich das wirklich, dass man mit Gott spricht und nichts anderes tut, als einmal am Tag von morgens bis abends zu beten? Die Bibel sagt in 1. Thessalonicher, schlagen wir dazu kurz nach, 1. Thessalonicher 5 und in Vers 17 heißt es, drei Worte, betet ohne Unterlass. Da haben wir es. Einmal am Tag, von morgens bis abends, betet ohne Unterlass. Geht es um eine Einstellung, um eine Einstellung des Gebetes von morgens bis abends. Ist es Ihnen vielleicht auch schon passiert, wie es mir passiert, dass Sie sich in einer Einstellung fühlen, wo Sie möglicherweise ein schlechtes Gewissen haben, zu Gott zu sprechen? Dass Sie wissen, dass Ihre Gedanken nicht ganz so sind, wie sie sein sollten? Dass Sie sich schämen, vor Gott zu treten in dieser Einstellung? Mir geht es zeitweise so. Und ich denke, wir haben alle schon mal diese Momente erlebt. Aber betet ohne Unterlass, diese Einstellung des Gebetes zu haben, besagt genau dies, die Gedanken zu kontrollieren und in einer ständigen Bereitschaft zu sein, zu Gott oder vor Gott zu treten. Das heißt, an sich zu arbeiten, seine Gedanken zu kontrollieren und immer in dieser Einstellung zu sein, jederzeit ohne schlechtes Gewissen vor Gott treten zu können und direkt die Standleitung anzuzapfen, die Nähe zu haben, ohne Unterlass diese Einstellung zu haben. Wie beten? Matthäus 6, und wir lesen die Verse 5 bis 6. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Zunächst einmal halten wir fest, dass das Gebet eine Privatsache ist, eine Privatsache zwischen Ihnen und mir und unserem Schöpfer, eine private Angelegenheit. Und in diesem privaten Rahmen, wo niemand zuhört, können wir wirklich unser Herz ausschütten. Haben wir einen Vertrauten, der uns zuhört und, wie wir wissen, der uns versteht. Und wir können alles vor Gott bringen in dieser privaten Atmosphäre. Noch etwas, was die Form betrifft, in Daniel 6 und in Vers 11. Daniel 6 und in Vers 11 haben wir: Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Und er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem, und er fiel dreimal am Tag, wie es wir schon gelesen haben, auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Daniel kniete, als er betete. In Matthäus 26 und in Vers 39. Wie betete Jesus? Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach. Er fiel nieder auf sein Angesicht. Was heißt das? Ist er einfach nur gestolpert und hingefallen? Nein, es war ein wissentliches Handeln, indem er auf die Knie ging, sein Angesicht zur Erde neigte. Womit man auch seine Unterwürfigkeit unter Gott demonstriert. Warum? Weil Gott das möchte? Nein, für uns ist es wichtig. Für uns. Damit auch wir in die richtige Einstellung gelangen. Aber darf man dann nicht laut beten, weil das Gebet eine private Veranstaltung ist? Ist es wirklich so, dass man sagen kann, gut, man soll überhaupt nicht laut beten? In Apostelgeschichte 27 lesen wir in Vers 33. Apostelgeschichte 27 und in Vers 33. Apostelgeschichte 27, 33, wo es heißt: Und als es anfing, hell zu werden, ermahnte Paulus, sie alle Nahrung zu sich zu nehmen und sprach: Es ist heute der 14. Tag, dass ihr wartet und ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, etwas zu essen, denn das dient zu eurer Rettung. Es wird keinem von euch ein Haar vom Haupt fallen. Und als er das gesagt hatte, nahm er das Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach's und fing an zu essen. Das heißt, wir haben hier das Beispiel, dass man vor Mahlzeiten und so wie wir es tun, auch in der Versammlung laut Gott um Beistand oder was auch immer bittet. Durchaus ist es auch gewollt, laut, wenn es angemessen und angebracht ist, vor anderen zu beten. Aber Geschwister, viel wichtiger, viel, viel wichtiger als die äußere Handlung, als Äußerlichkeiten, ist die innere Einstellung beim Gebet. Die innere Einstellung. In Jesaja 38 lesen wir ein Beispiel. In Jesaja 38 lesen wir die Verse 1 bis 5. Und es geht hier um Hiskia und seine Krankheit. Zu der Zeit wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu mir und sprach zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte Hiskia sein Angesicht zur Wand und betete zum Herrn und sprach: Gedenke doch, Herr, wie ich vor dir in Treue und ungeteilten Herzens gewandelt bin und habe getan, was dir gefallen hat. Und Hiskia weinte sehr. Von Herzen sprach er die Worte.
Da geschah das Wort des Herrn zu Jesaja: Geh hin und sage Hiskia, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will deinen Tagen noch 15 Jahre zulegen. Aufrichtig. Aufrichtig hat er gebetet. Wir sollen detailliert und ausführlich beten. Und wenn wir dann gebetet haben, gibt uns Jakobus einen Hinweis. Jakobus 1, und wir lesen die Verse 6 und 7. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Also, wenn wir beten, dann sollen wir auch nicht zweifeln. Woran nicht zweifeln? An das, dass alles das, was wir gebeten haben, auch in Erfüllung geht? Wir sollen nicht daran zweifeln, dass Gott in der Lage ist, das Beste für uns zu tun. Wir sollen nicht daran zweifeln, dass Gott alles in seiner Hand hat und allmächtig genug ist, einzugreifen. Eine wichtige Stelle, wie ich meine, lesen wir in 1. Johannes. Oder einen wichtigen Hinweis. Haben wir in 1. Johannes. 1. Johannes und Kapitel 5 und in Vers 14. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott, wenn wir um etwas bitten, nach seinem Willen, so hört er uns. Ich denke mal, das ist das Entscheidende. Wenn wir Gott um etwas bitten, dass wir ihn nach seinem Willen bitten. Mit anderen Worten, dass unser Wunsch, den wir hegen, nicht konträr läuft zu dem Wunsch Gottes. Das ist die Voraussetzung für erhörte Gebete. Eine wichtige Sache. Geschwister, beten wir so, als hinge alles von Gott ab. Und handeln wir so, als hinge alles von uns ab. Es geht nicht darum, in Lethargie zu verfallen und zu sagen, ich bitte Gott, dann lege ich mich zurück und er wird alles für mich tun. Ich brauche überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, so sollen wir beten, als hinge alles von Gott ab und wir könnten nichts tun. Aber handeln sollen wir so, als hinge alles von uns ab. Mit anderen Worten, Einsatz zeigen, alles das tun, was wir tun können. Ein Beispiel findet sich hierzu in 1. Mose. 1. Mose, und wir lesen Kapitel 32. Und wir erinnern uns kurz, Jakob hatte Esau, wenn man so will, das Erstgeburtsrecht geklaut. Und jetzt war er eine Zeit weg, weil ihm seine Mutter gesagt hat, pass mal auf, oh, Esau, der hat jetzt was gegen dich und gefährliche Zeiten, verschwinde mal schön und ja, damit er dir nichts antun kann. Und jetzt kam Jakob, der nachher Israel hieß, zurück. Und da war ja immer noch dieser Esau und diese offene Rechnung. Wir steigen jetzt hier in diese Situation ein, kurz vor der Rückkehr von Jakob. Und wir lesen 1. Mose 32 und Vers 4. Was tat Jakob? Jakob aber schickte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land, Seir, in das Gebiet von Edom, und befahl ihn und sprach, so sprecht zu Esau, meinem Herrn. Dein Knecht Jakob lässt dir sagen, ich bin bisher bei Laban, lange in der Fremde gewesen, und habe Rinder und Esel, Schafe, Knechte und Mägde, und habe ausgesandt, es dir, meinem Herrn, anzusagen, damit ich Gnade vor deinen Augen fände. Die Boten kamen zu Jakob zurück und sprachen, wir kamen zu deinem Bruder Esau, und er zieht dir auch entgegen mit 400 Mann, als die Botschaft Jakob empfangen hat. Wups. Naja, ich habe ja meinen Einsatz jetzt gezeigt. Ich war findig und ich habe versucht, um Güte zu bitten. Und jetzt höre ich, dass mir der Knabe, mein lieber Bruder, mit 400 Leuten entgegenzieht. Möglicherweise in keiner freundlichen Absicht. Eine verständliche Reaktion von Jakob in Vers 8, da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange. Und er teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe und die Rinder und die Kamele in zwei Lager und sprach, wenn Esau über das eine Lager kommt und macht es nieder, so wird das andere entrinnen. Das war das, was er tat, was er tun konnte. Das war alles das, sein Einsatz, Findigkeit zu beweisen, in der Lage das zu tun, wozu er in der Lage war. Aber das war nicht alles, was Jakob tat. Wir lesen weiter in Vers 10. Was tat er denn noch? Weiter sprach Jakob: Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak. Er betet. Das heißt, auf der einen Seite hat er Einsatz gezeigt, hat er nach seinem Ermessen gehandelt, was zu tun ist, und als zweiter Schritt geht er her und er betet zu Gott. Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, der du zu mir gesagt hast, zieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft. Ich will dir wohltun. Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knechte getan hast, denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging, und nun sind aus mir zwei Lager geworden. Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm, und er komme und schlage mich, die Mütter samt den Kindern. Und du hast gesagt, ich will dir wohltun und deine Nachkommen machen wie den Sand am Meer, den man der Menge wegen nicht zählen kann. Und er blieb über die Nacht da, nahm von dem, was er erworben hatte, ein Geschenk für seinen Bruder Esau. Und dann werden die ganzen Geschenke aufgezählt. Das heißt, er macht dies, was wir auch tun sollten, mit Findigkeit und Weisheit zu handeln, wo es uns möglich ist, und so zu beten, als hinge alles von Gott ab. Das ist eine wichtige Sache hierbei. Und in dem Zusammenhang stellen wir uns kurz die Frage: Er hört Gott alle Gebete, die wir vor ihn bringen, die wir möglicherweise weinend vor ihn bringen, flehend vor ihn bringen, ähnlich vielleicht argumentieren, wie es hier die Beispiele in der Bibel taten, dass man mit Gott argumentiert: Herr, hör mal, pass mal auf, das hast du versprochen, das hast du versprochen. Wie soll das in Erfüllung gehen, wenn du jetzt das Volk vernichtest? Ja? Und die Leute haben mit Gott argumentiert, haben gebetet zu ihm. Wenn wir auch so beten, erhört er dann unsere Gebete als Automatik, zwangsläufig? Ich meine dabei nicht hören im Sinne von zuhören, sondern von Erhören, von dem Eintreffen des Erbetenen. Ich habe eine solche Situation erlebt. Ich lag damals im Krankenhaus und ich hatte einen Motorradunfall und ich hatte eine Operation schon hinter mir, und weil dann an einer anderen wunden Stelle, da wucherte irgendwie wildes Fleisch oder was durch die stumpfe Verletzung, durch den Aufprall von dem Auto, und der Arzt kam zu mir und sagte, dass es nicht gut aussehe und er mich dringend nochmal operieren müsste. Und das war ein Schock für mich. Ich war jung, ich denke, wie wir alle, wir lassen uns nicht gerne operieren. Vor allen Dingen geht man damit ja auch Risiken ein, und ich wollte nicht unbedingt mein Bein verlieren. Und so bin ich hergegangen und habe geweint und habe die Bibel zur Hand genommen und habe Gott Matthäus 7 vorgelesen. Matthäus 7, und diese Stelle schauen wir uns kurz an. Wir beginnen in Vers 7, wo es heißt: Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da suchet, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot oder um Brot, einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Und ich habe Gott erinnert an diese Stelle. Ich habe gesagt, ich bitte dich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, dass ich nicht operiert werden müsste. Und was ist passiert? Nichts. Ich musste operiert werden. Gott hat das Gebet, das ich weinend vor ihn gebracht habe, soll ich jetzt sagen, nicht erhört? Nein, das darf ich nicht. Ich sage, er hat nicht so darauf reagiert, wie ich es erhofft habe. Und Geschwister, wir müssen lernen zu unterscheiden. Wann wird ein Gebet erhört? Wird ein Gebet dann erhört, wenn alles so eintritt, wie wir es uns erhoffen? Erhört Gott alle unsere Gebete in dem Sinne, dass das eintritt, was wir erwünschen und erbitten? Geschwister, wir können dankbar sein, dass dies nicht der Fall ist. Danken wir Gott, dass er nicht alle Gebete so erhört und in Erfüllung gehen lässt, was wir bitten. Denn wissen wir, Geschwister, was gut für uns ist? Wechseln wir die Perspektive. Stellen wir vor, wir sind Gott und unser Kind bittet um etwas. Und wir versprechen diesem Kind, wir werden eingreifen und wir werden für dich sorgen. Wir wollen nur dein Bestes, nur dein Gutes. Dann kommt das Kind an und bittet, alle in meiner Klasse nehmen Drogen. Ich würde auch so gerne Drogen haben. Bitte, Papa, gib mir doch Drogen. Ich möchte das so gerne. Und sie sind dort und weinen, oder das Kind weint vor ihnen und fleht sie an um diesen Wunsch. Wie reagieren sie? Wie reagiert Gott? Ist es nicht gut, Geschwister, dass Gott nicht alle Gebete so erhört, wie wir uns das vorstellen? Wissen wir in allen Belangen, was gut für uns ist? In Jesaja 55 und in Vers 8 heißt es, in der Vers 8 und 9, ich lese Ihnen die Stelle vor, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Nicht wahr, Geschwister? Warum beten wir im Namen Jesu Christi? Johannes 14. Johannes 14 und wir lesen die Verse 13 bis 14 und denken wir an die Ausformulierungen von eben. Hier heißt es in Vers 13, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Deswegen sollen wir im Namen Jesu Christi bitten. Was sollen wir denn dann beten? Stehen Sie auch manchmal da, dass Sie sagen, jawohl, ich weiß, beten ist wichtig und man steht da, was soll ich jetzt eigentlich beten? Man ist nach 30 Sekunden fertig, hat seine Standardfloskeln runtergeleiert und dann steht man da, ja, was haben wir denn noch? Schauen wir uns mal kurz Römer 8 an. Römer 8 und in Vers 26 lesen wir, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Ist das nicht eine tolle Hilfe? Wir können auch Gott bitten, uns beten zu helfen. Mit dem Geist Gottes haben wir diese Möglichkeit und diese Kraft. Für Gott ist es wichtig, um was wir bitten, was wir gerade schon mal kurz haben anklingen lassen. Werfen wir einen kurzen Blick in 2. Chronik. 2. Chronik und Kapitel 1. 2. Chronik 1 und wir lesen die Verse 7 bis 12. 2. Chronik und Kapitel 1, Vers 7 heißt es, in derselben Nacht aber erschien Gott dem Salomo und sprach zu ihm, bitte, was ich dir geben soll. Ich denke mal, diese Stelle haben sehr, sehr viele benutzt. Märchenerzähler, wo dann die gute Fee kam, du hast drei Wünsche frei, was wählst du? Ja, da gibt's auch diverse Film- oder Fernsehshows, wo man sich wünscht dir was, irgendwas in der Richtung. Und hier kam Gott zu Salomo und fragt ihn, hör mal Salomo, bitte, was ich dir geben soll. Was hätten wir geantwortet, wenn Gott wahrhaftig und leibhaftig zu uns gesprochen hätte? Kuno, alte Socke, was wünschst du von mir? Was sprach Salomo? Und Salomo sprach zu Gott, du hast große Barmherzigkeit an meinem Vater David getan und hast mich an deiner Stadt zum König gemacht. So lass nun, Herr Gott, dein Wort an meinem Vater David wahr werden. Denn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, das so viel ist wie Staub auf Erden. So gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, dass ich vor diesem Volk aus- und eingehe. Denn wer kann dies, dein großes Volk, richten? Da sprach Gott zu Salomo, weil du dies im Sinn hast und nicht gebeten um Reichtum, noch um Gut, noch um Ehre, noch um deiner Feinde Tod, noch um langes Leben, sondern hast um Weisheit und Erkenntnis gebeten, mein Volk zu richten, über das ich dich zum König gemacht habe. So sei dir Weisheit und Erkenntnis gegeben. Dazu will ich dir Reichtum, Gut und Ehre geben, wie sie die Könige vor dir nicht gehabt haben und auch dir nach dir nicht haben werden. Gott kommt es auf das Was an. Ist es in seinem Sinne, was wir bitten? Ist es egoistisch motiviert? Was bitten wir Gott? Bitten wir auch Gott um Weisheit? Besprechen Sie Ihre Pläne, anstehende Entscheidungen. Besprechen Sie sie mit Gott. Bitten Sie um Weisheit. Vergegenwärtigen wir uns, dass Gott in uns Charakter entwickeln möchte. Und zur Charakterentwicklung ist es nötig, dass wir Entscheidungen treffen. Das heißt, bitten wir nicht Gott, uns die Entscheidung zu zeigen. Das wäre gar nicht in unserem Sinne. Denn wir sollen lernen, Entscheidungen zu treffen. Bitten wir Gott stattdessen lieber um Weisheit. Um alle Fakten zu bekommen, um eine weise Entscheidung treffen zu können. Bitten wir darum, wie Salomo, Weisheit und Erkenntnis. Und wir wollen jetzt einmal einsteigen in das Gebet, wenn es darum geht, was wir beten sollen, was landläufig unter dem Vater unser verstanden wird. Ein Mustergebet, ein Gebet, das uns als Vorlage dienen soll, wie Gott möchte, dass wir beten. Wir finden dieses Mustergebet in Matthäus 6. Und da bitte ich Sie, auch kurz aufzuschlagen. Matthäus 6. Und wir fangen an in Vers 9. Und an der Stelle möchte ich Sie einmal darauf hinweisen, wie geht Gott hier vor bei diesem Mustergebet? Gott ist der Oberpsychologe. Gott hat uns erschaffen. Und er kennt die Psyche des Menschen in- und auswendig. Und wenn man Psychologen fragt, und in vielen Firmen werden Psychologen auch gerne zu Rate gezogen, auch dann, wenn es um Konfliktbewältigung und um Problemlösungen geht. Wenn beispielsweise dort zwei Parteien sitzen, zwei Abteilungen, die sich überhaupt nicht grün sind, ein Konfliktberater kommt in eine solche Firma, was tut er? In diesem Moderatorentraining lernt man sowas. Die Frage, die dann der Moderator oder dieser Konflikttrainer stellt, zunächst mal trennt er die beiden Gruppen und dann fragt er, wie es auch viele Chefs tun, erzähl mir doch erstmal, was ist gut gelaufen in der Beziehung? Er fragt gar nicht erstmal, wo ist das Problem, sondern er fragt, wie sieht es eigentlich aus? Was ist eigentlich gut gelaufen? Was könnt ihr Positives berichten? Was passiert bei den Leuten, die diese Frage beantworten sollen? Erst einmal die ganze aufgestaute Wut, alles das, was man sich schon mal so parat gelegt hat. Und man hat sich ja schon auf solch eine Besprechung vorbereitet und gedacht, das war, und die Schlimmen, und die haben das getan, und das. Und wenn die Leute jetzt dazu aufgefordert werden, erstmal darüber nachzudenken, was lief eigentlich gut? Ja, da muss man erstmal alles wieder abkramen, hier dann das Gehirn erstmal sortieren, und sich Gedanken machen, ja, was lief eigentlich gut? Und dann kommt man ins Grübeln, man muss ja irgendwie eine Antwort geben. Und mit dem Beschäftigen über das Positive, was eigentlich gut war in der Beziehung, tritt so ein bisschen das, was der Kern des Konfliktes war, in den Hintergrund. Sodass dann man vielfach erlebt, nachdem man sich ausgiebig über das unterhalten hat, was gut lief, naja, kommt dann, ja, so schlimm war das ja auch gar nicht mit dem. Ja, die Situation ist ja gar nicht so tragisch gewesen. Und interessant ist das, was Gott hier im Vater Unser mit uns macht. Wenn wir große Probleme haben und uns Sachen wirklich beschäftigen und uns aufwühlen und wir wirklich sagen wollen, Mensch, schau mal, der ist aber, dem müsstest du es mal geben, weil ich kann's ja nicht oder ich trau mich nicht und da müsstest du mal reinhauen. Und da, hm? Was sagt Gott? Fangen wir an in Matthäus 6 und in Vers 9. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Aha. Nichts von unseren Problemen, die wir hier preisgeben sollen, über die wir erstmal mit Gott reden sollen, erstmal unseren Ballast abgeben. Nein, unser Fokus wird auf Gott gerichtet, auf Gottes Angelegenheiten. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Eine positive Ausrichtung der Gedanken. Was ist denn dann, wenn Gottes Reich kommt? Malen wir uns das aus, schmücken wir uns das aus, wie fantastisch diese Zeit wird. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Der Fokus auf Gottes Belange. Und darüber kann man könnte man, Stunden beten. Wenn man sich das ausschmückt, Gebet, einflechten in Meditation, wie sieht es aus, wenn diese Welt Wirklichkeit wird? Wie fantastisch wird das? Erst dann kommt der Bezug zu uns. Unser täglich Brot gib uns heute ist damit auch oder nur die physische Speise gemeint. Schauen wir kurz in Johannes 6. Halten Sie bitte den Finger drin, Matthäus. Johannes 6, 35, wo es heißt, Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Unser täglich Brot gib uns heute. Bitten wir auch um geistige Nahrung. Führe uns nicht in Versuchung. Ja? Nein, halt, Entschuldigung. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es ist ein Mustergebet, Geschwister. Vers für Vers. Stoff, Material. Für Stunden von Gebet. Aber es müssen keine Stunden sein. Und wenn es nur ein Stoßgebet ist, ein Sekundengebet, es hilft uns, die richtige Perspektive auf die Probleme zu bekommen. Als Rahmen, als Leitfaden, als Struktur. Ein Gebet, wie es uns helfen kann, unserem Schöpfer näher zu treten, ein Gespräch zu ihm aufzubauen. Es muss nicht immer alle Aspekte beinhalten. Manchmal in einer Situation haben wir nicht die Zeit dazu, in einer Gefahrensituation möglicherweise. Reicht auch ein Herr, hilf! Und zum Schluss dieses Amen. Warum Amen? Amen heißt so viel wie, so sei es. Und es bekräftigt unsere Gebetsinhalte. Vielleicht so wie eine Unterschrift unter einen Aufsatz, den man geschrieben hat. Jawohl, hiermit unterschreibe ich, dass alles das, was ich gerade gesprochen habe, auch so ist. Es hat den hebräischen Wortstamm von fest, von treu, von zuverlässig, von gültig. Bedenken wir auch, dass wir ein Gebet beginnen mit unser Vater im Himmel, wie es hier heißt. Die Anrede an Gott. Interessanterweise ist Amen ein Name Gottes. Johannes 3, in den Vers 14. Nee, da habe ich die falsche Stelle. War das Offenbarung 3? Ja, danke schön. Offenbarung 3 und Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ist es nicht interessant, dass wir ein Gebet mit der Anrufung Gottes beginnen und mit auch einem Namen Gottes, mit dem Amen, enden? Geschwister, arbeiten wir an der Intensivierung unserer Beziehung zu Gott? Nutzen wir das fantastische Werkzeug Gebet, um unsere Freundschaft mit und zu Gott zu vertiefen? Lassen wir, ein jeder von uns, unsere Beziehung zu Gott so stark sein, dass andere von Herzen sagen mögen, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde zu sein, der Dritte.